kein Problem Europas, sondern eher ein Problem Amerikas.
Aber dann sind, und das bleibt meine Daueraussage, US-Aktien nur unwesentlich teurer als europäische Titel.
Wir sehen beispielsweise in Vietnam sogar noch positives Wachstum. Ja.
Insbesondere die Wahlen in den USA, die natürlich auch für die eine oder andere Überraschung.
Das ist ja nach wie vor von Banken.
Wir selber investieren nicht direkt in Unternehmen. Also wir sind kein Private Equity Investor, der wirklich in Direktbeteiligung rein.
Das ist das große Bild. Der gemeinsame Podcast des Private Banking Magazin und ETA Family Office. Mein Name ist Christian Hammes und ich führe auch dieses Gespräch aus meiner Perspektive als Family Officer, Beirat und Treasurer. Und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Bevor wir uns auch in dieser Folge wieder mit den Kapitalmärkten beschäftigen, ist mir folgender Hinweis wichtig. Die Gespräche, die ich in diesem Podcast führe, sind zum einen ohne jegliche Gewähr und zum anderen keine Anlageberatung. Erst recht nicht für bestimmte Finanzprodukte. Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Ganz herzlich willkommen zu Folge 139, liebe Leserinnen und Leser des Private Banking Magazin und liebe Hörerinnen und Hörer des großen Bildes. Willkommen zu einer neuen Kapitalmarktfolge mit dem Ausblick auf das Jahr 2025 und in unserer kleinen Serie, in der wir mit Lutz Welge, mit Daniel Kirbach und Dr. Manfred Schlumberger sprechen, sind wir heute im Maschinenraum bei der Bayern Invest bei Daniel Kirbach. Und Sie erinnern sich, er hat die Corona-Pandemie vorhergesagt. Heute schauen wir, wie sein Ausblick auf die Märkte ist. Letztes Jahr hat er mit der Bayern Invest ein sehr erfolgreiches Jahr gehabt. Einige gute taktische Bewegungen sind im Programm enthalten und wir sehen mal, welche Hinweise wir heute bekommen mit Blick auf das neue Jahr. Das heißt, die große Frage, die im Vordergrund steht, ist es denn sinnvoll, weiterhin die Tech-Werte genauso zu gewichten wie im letzten Jahr? Da hat er eine klare andere Meinung als Lutz Welge. Wie ist der Ausblick auf Europa? Auch da eine andere Auffassung als Lutz Welge. Und das können wir dann später im Kontext mit allen drei Maschinenraumkapitänen vergleichen. Es wird also ein spannendes Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Machen Sie reiche Beute, sammeln Sie gute Impulse für das neue Jahr. Viel Spaß mit Daniel Kirbach von der Bayern Invest. Zum dritten Mal darf ich Daniel Kirbach von Bayern Invest im großen Bild begrüßen. Herr Kirbach, herzlich willkommen zurück.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Hammes. Freue mich, dabei zu sein.
Sie wissen, Sie haben selbst die Latte sehr hochgelegt. Sie haben die Covid-Pandemie hier vorhergesagt. Beim letzten Mal haben Sie die Tech-Dominanz gut beschrieben. Als singuläre Prognose würde ich es nicht sehen, aber ich bin gespannt, was Sie uns heute mitbringen. Und freue mich sehr auf das Gespräch. Wir wandeln ein bisschen in Ihrem Maschinenraum rum und fangen Ihre Einschätzung für das Jahr 2025 ein. Das wird sehr spannend. Ich möchte mit Ihnen zuerst mal kurz zurückblicken. Wir haben ja ein Jahr gehabt, das auch voller Brüche und voller Wandel war, in manchen Marktsegmenten, in manchen nicht so sehr. Was hat Sie denn, Herr Kirbach, im letzten Jahr von all den Marktgeräuschen und Marktthemen am meisten überrascht?
Also es gab einige Überraschungen, wo man fairerweise sagen muss, mit denen wir nicht gerechnet haben. Also fangen wir vielleicht mal mit der Ökonomie an. Wir hatten durchaus erwartet, dass USA ein besseres Wachstum zeigen wird können als Europa. Aber dass es dann doch so stark am Ende des Tages war, war eine Überraschung für uns, wo man fairerweise sagen muss, wo wir so nicht auf der Agenda hatten. Das andere Thema war, es gab auch ein paar Überraschungen, die hätten wir uns stärker vorstellen können. Also zum Beispiel, wir hatten auf der Agenda für 2024, ich sag mal, eine Wiederbelebung der schwellenden Aktien- und Bondmärkte. Die kam auch, aber muss man fair sagen, war okay, aber hätte deutlich stärker kommen können. Also alles in allem war es ein super spannendes Jahr mit sehr, sehr vielen Ausschlägen. In Summe muss man sagen, für uns war es ein sehr, sehr gutes Kapitalmarktjahr, denn was die Gesamtrichtung betraf, sind wir da sehr gut gelegen. Wir hatten als Top-Empfehlung auf der Liste für 2024 Gold, war auch das, ich sag mal, ja, top-performende Asset. Das lief wirklich exzellent. Als zweiten Block hatten wir US-Wachstumsaktien. Das hat sich auch sehr, sehr gut bewahrheitet. Also da können wir uns nicht beschweren. Und als drittes haben wir gesagt, der gesamte Credit-Block, sozusagen alles, was man auf der Credit-Seite im Carry-Bereich vereinnahmen kann, haben wir auch stark empfohlen. Und auch da sind wir sehr gut gelegen im letzten Jahr.
Mhm. Was hat denn ein Aktienmanager mit einer guten Performance, also wann war denn ein Aktienmanager im Jahr 2024 mit einem globalen Aktienjahr erfolgreich, mit welcher Performance? Wenn wir uns jetzt quasi mit den kapitalgewichteten Benchmarks vergleichen, gibt nur wenige, die da wirklich einen Übertrumpfen dieser Benchmarks erreicht haben, ist vielleicht auch gar nicht so schlimm. Mhm. Und wenn, dann waren es Portfolios mit einer noch extremeren Ausrichtung. Aber wo sind Sie da so etwa rausgelaufen und wo würden Sie sagen, da hat ein Aktienmanager einen guten Job gemacht?
Ja, ist immer so, es kommt immer darauf an, also wenn man ein globales Portfolio nimmt, dann hat man natürlich hoffentlich einen möglichst starken Anteil US-Aktien gehabt, was bei uns jetzt der Fall war. Und ich meine, US-Aktien haben, je nachdem, welchen Index man anschaut, 25-26% gemacht. Das heißt, wenn man da gut dabei war im globalen Kontext und auch eine Übergewichtung hatte, dann hat man auf jeden Fall, ich sag mal, eine dick zweistellige Performance hingelegt. Also wenn ich mir viele unserer globalen Produkte anschaue im Aktienbereich, dann haben die es klar, natürlich haben die Schwellenländer und Europa das ein bisschen zurückgehalten, auch wenn der DAX knapp 20 gemacht hat. Aber dann musste man schon über 20 sein, um, finde ich, ein gutes Jahr gehabt zu haben auf einer globalen gemischten, ich sag mal, Aktienseite. Wenn es natürlich ein ganz breiter Index war, muss man fairerweise auch sagen, Europa hat uns eher unten gehalten. Die gesamten Schwellenländer waren okay. Am schönsten war es natürlich für diejenigen, die sich rein auf die US-Seite konzentriert haben. Da wir aber alle meistens ja im institutionellen, wie auch im Wealth-Management-Bereich, meistens ja am MSCI World oder am MSCI World Global Aggregate gemessen werden, war das dann schon, wenn man in diese Richtungen vorgestoßen ist, ein gutes Kapitalmarktjahr für die Leute und dementsprechend auch für unsere Produkte.
Gibt es denn einen taktischen Schritt, der Ihnen besonders geholfen hat im letzten Jahr und der vielleicht nicht von jedem gemacht wurde?
Ja, wir haben in der Tat einen sehr, sehr aktiven Schritt gemacht. Und zwar haben wir im Juni letzten Jahres und dann im zweiten Schritt im Juli unsere Aktienbestände sehr, sehr stark abgesichert. Und das lag zum einen daran, dass die Volatilitäten auf extrem tiefen Niveaus waren. Und zum anderen lag es daran, dass wir gemerkt haben, Mensch, hier ist eine gewisse Überzogenheit im Kapitalmarkt. Kassaquoten sind teilweise sehr runtergelaufen, Erwartungshaltungen sind sehr hoch. Und das hat, wir haben je nach, ich sag mal, gemischten Portfolio die Aktienquoten um die 10-15% dann einfach abgesichert über Long-Put-Optionen. Und das ging ziemlich gut auf, weil, Sie können sich vielleicht noch entsinnen, am 5. Ja. August kam ja dieser große Flash-Crash, der durch verschiedene Themen initiiert wurde. Also einmal die Bank of Japan, die dann gesagt hat, hier, Zinsen müssen hoch, wir werden jetzt agieren. Gleichzeitig war das der Arbeitsmarktbericht in den USA, der uns ja alle durcheinander gewirbelt hat, weil der Arbeitsmarkt da auf einmal sehr, sehr schwach ausgeschaut hat. Wenig Hirings auf der US-Regierungsseite, wenig allgemeine Hirings, also eben der Markt, Arbeitsmarkt schaute sehr schwierig aus und der Markt brach dann völlig an diesem 5. August zusammen. Und ich glaube, die Vola ging teilweise auf 50 zwischendurch, Intraday sogar hoch. Ja. Für uns war das ein Zeitpunkt, ich war interessanterweise zu dem Zeitpunkt gerade in den USA, das heißt, war noch in einer anderen Zeitzone, bin aber recht früh aufgestanden, als ich die ersten, ich sag mal, Nachrichten gesehen habe, dass der gesamte Markt zusammengefaltet wird und habe dann auch an diesem Tag sämtliche unserer Absicherungsstrategien, Long-Put-Optionen glattgestellt und das war natürlich dann, sag mal, Veränderungen in der Asset Allocation, die sich sehr, sehr positiv ausgewirkt hat im Gesamtportfolio-Kontext.
Ja, Glückwunsch dazu. Und ich glaube, seit dem Tag wird auch überlegt, ob die Margen im Tech-Bereich eigentlich so fortgeführt werden können. Und man hat ja auch mit diesem Flash-Crash angefangen zu hinterfragen, ob denn die Investitionen in den AI-Bereich sich so schnell kapitalisieren werden, wie man das bis vorher erwartet hat. Und darüber werden wir sicherlich gleich noch sprechen. Mhm, aber dann soweit Glückwunsch zu einem erfolgreichen Jahr 2024. Und wenn wir jetzt nach vorne gucken, ins Jahr 2025, dann lassen Sie uns auch nicht verschweigen, mit welchen Bausteinen aus Ihrem Haus man die einzelnen Teilmärkte da abdecken kann. Denn vielleicht muss man im neuen Jahr ein bisschen differenzierter vorgehen als im letzten Jahr. Das versuchen wir jetzt mal so ein bisschen einzufangen. Eine allgemeine Frage, und das ist fast schon ein bisschen philosophisch. Wir haben Donald Trump als neuen US-Präsidenten. Das wissen wir seit November, haben es aber eigentlich schon gewettet oder am Kapitalmarkt in der Umsetzung gesehen. Seit Ende August, September kann man sagen, da haben die Zeichen ja sehr klar in Richtung Trump gedeutet. Und wir kennen seinen Politikstil und er überrascht uns da auch, indem er uns nicht überrascht mit seinem neuen Politikstil. Inwieweit, Herr Kerbach, ist das denn für Sie ein positives Phänomen? Können Sie taktisch mit diesem erratischen Geräuschpegel, der vielleicht am Ende des Tages immer so eine gewisse brutale Rationalität hat und damit doch wieder eine Berechenbarkeit, gut arbeiten? Oder sagen Sie, nee, da wird es viele nicht vorhersehbare Schlaglöcher geben, die müssen wir umfahren, oder vielleicht ist es auch gar nicht möglich, diese Schlaglöcher zu umfahren?
Ja, vielleicht mal ein kleiner Blick zurück. Trump begleitet uns ja nicht das erste Mal, wir haben ihn ja das zweite Mal als gewählten Präsidenten. Und im letzten Jahr, als wir dann praktisch unsere Gesamtquoten dann am 5. August auch wieder hochgeschraubt haben, auf neutral bis leicht übergewichten, muss ich gestehen, als dann auch die Wahlumfragen, vor allem auf den Betting-Plattformen, immer stärker Richtung Trump gegangen sind, wurde für uns dann auch immer klarer, dass damit eine Unsicherheit zumindest in dem Wahlzyklus rausgeht. Und das hat übrigens auch dazu geführt, dass wir dann am Wahltag mit der Wahl von Trump dann auf die Übergewichtung sogar noch einen draufgesetzt haben, was dann auch sich sehr gut ausbezahlt hat, weil am Ende hat der Kapitalmarkt dann mit der Bekanntgabe von Trump und der Wahl, was ja recht zügig ging und auch ein deutliches Ergebnis war, dann nochmal ordentlich einen Schub genommen. Und dementsprechend haben wir davon, ehrlich gesagt, im zweiten Schritt nochmal profitiert. Haben das Ganze allerdings dann, ich sag mal, vor den Weihnachtsferien revidiert, sind auf eine neutrale Quote zurückgegangen und haben natürlich dann uns auch überlegt, was könnte denn jetzt eigentlich alles passieren im Zuge dieser ganzen erratischen Bewegungen. Das heißt, so richtig drauf einstellen kann man sich nicht. Also ich meine, Trump ist unberechenbar. Er wird immer wieder irgendwelche, ich sag mal, Einzelthemen anstoßen, dann dadurch Volatilitäten erzeugen, dann ebben die wieder ab. Aber man sieht schon, dass der Kapitalmarkt deutlich ruhiger drauf reagiert, zumindest bis jetzt, als das vielleicht noch bei der ersten Periode von Trumps Präsidentschaft war. Also kleines Beispiel, als wir jetzt die Thematik hatten mit Mexiko und Kanada, dann hat der Kapitalmarkt das mal schnell mit 1-2% negativ verarbeitet und danach ist er aber auch wieder zur Tagesordnung zurückgekehrt. In der letzten Wahlperiode wäre das anders gewesen. Da hätten wir deutlich mehr Volatilitäten gesehen, weil wir mittlerweile ja auch so ein bisschen diese Schemata kennen. Ja, das heißt, er erschreckt, er haut praktisch mit einer Idee oder einer Entscheidung rein, möchte aber am Ende des Tages dann wieder irgendwo auch deeskalieren, um irgendwo auch einen Deal zu machen. Und dann hat man sich auch in gewissermaßen, zumindest aus der Vergangenheit, gewöhnt. Dementsprechend würde ich jetzt da auch nicht zu viel reininterpretieren, solange er eben, und das ist das ganz Wichtige, solange er nicht das große Ganze ins Wanken bringt. Und damit meine ich die US-Ökonomie, die aber, muss man fairerweise sagen, wirklich so stabil und solide dasteht. Da muss er schon sehr, sehr viel erstmal kaputt machen, damit er das richtig unter Druck bringt. Also und daher gibt es eigentlich zwei Sachen. Wir gehen davon aus, dass das hier und da temporäre Einflüsse haben wird. Darauf kann man dann auch, ich sag mal, gewisse taktische Aktionen im Portfolio durchführen, ob das jetzt auf der Zinsseite ist oder auf der Aktienseite, ob das mit gewissen Sektoren ist. Ich glaube, da kann man sicherlich aktiv partizipieren. Und das ist auch übrigens eine der Kernempfehlungen auf unserer Mindmap-Empfehlung für das Jahr 2025. Man muss in diesem Jahr deutlich aktiver werden. Also wenn Sie schauen, wie wir letztes Jahr agiert haben, dann muss ich gestehen, die eine große Aktion war die vorhin erwähnte, praktisch im Juli mehr oder weniger raus aus dem Markt, im August wieder rein, dann sagen wir long geblieben, nochmal einen Long draufgesetzt mit der Wahl, dann sagen wir Weihnachten wieder runter. Ich glaube, jetzt werden wir sicherlich viel, viel mehr erratische Bewegungen am Markt sehen, aber das gibt ja auch wieder Opportunitäten, wo man antizyklisch sich positionieren kann und durchaus auch mal davon partizipieren kann. Das machen wir zum einen, um ein bisschen Werbung auch zu machen an der Stelle, bei uns sehr stark auf den Total Return Produkten. Da haben wir ja den sogenannten Global Bond Fonds, der in dem Bereich sehr, sehr aktiv auf der Währungs- und Durationsseite aktiv ist und auch sein kann. Was man ja jetzt auch sieht mit den ganzen Zolldiskussionen, eben ist dann mal der mexikanische Peso unter Druck, dann ist es mal der kanadische Dollar. Dann trifft es vielleicht auch mal den Commodity-Markt über jetzt Kolumbien, Kaffee etc. Also daher hat man durchaus ein paar Opportunitäten. Aber man sollte halt das große ganze Bild nicht unterschätzen, dass die Ökonomie in den USA sich weiterhin auf einem guten, stabilen Wachstumspfad befindet. Und wie gesagt, wenn er da jetzt nicht zu viel kaputt macht, ist das eigentlich eher positiv. positiv zu sehen. Aber eben, aktives Management ist das eine Thema. Und dann kann man sich sicherlich auch noch thematisch ein paar Dinge genauer anschauen, wo es sich sicherlich lohnt, dann auch hier und da mal zuzugreifen. Aber eben, es gibt eine Handvoll Assets, die man sicherlich strategisch halten muss. Aber es gibt eben auch ein paar Themen, über die wir gern sprechen können, wo man sich auch ein bisschen taktischer verhalten muss fürs aktuelle Jahr.
Genau, das schreiten wir ja gleich ab, aber um nochmal vielleicht auf den Total Return Fonds zurückzukommen. Welche Stellschrauben sehen Sie denn aktuell? Also Sie haben ja dann in der breiten Klaviatur die Möglichkeit, ganz viele Dinge aktiv ein- und auszusteuern. Was ist denn aus aktueller Sicht Ihr Haupthebel in dem Produkt?
Also in dem Fonds hatten wir jetzt kürzlich zum Beispiel ein Thema gemacht, als die Treasuries über die 4,75 gegangen sind, haben wir gesagt, Mensch, da ist eine deutliche Überziehung und des Anstieges der Zinsen schon mal eingepreist. Das heißt, da haben wir mal kurzfristig recht attraktive lange Bonds gekauft. Mittlerweile haben wir einen Großteil da schon wieder mitgenommen, weil wir haben jetzt auch eine gewisse Zinsbewegung wieder in einer gewissen Normalisierungsrichtung gesehen. Das sind Themen. Dann haben wir auf der Währungsseite uns ein paar Dinge angeschaut, wo wir uns positioniert hatten. Dann gibt es natürlich hier und da auch mal Optionalitäten, wo man davon ausgehen muss, dass auch Optionen mal anspringen. Also das sind ganz viele Stellschrauben, die wir uns hier anschauen, wo wir eben sehr, sehr aktiv in diesem Konstrukt agieren. Und das sind übrigens zwei Produkte. Das ist einmal der Bayern Invest Global Bond Fonds und das andere ist der Bayern Invest Renten Europa Fonds, der ebenfalls auch hier recht opportunistisch agieren kann. Ne?
Wenn wir jetzt in der ganzen Geräuschkulisse mal die rote Linie von Donald Trump versuchen zu antizipieren und gucken, was bleibt denn eigentlich von der Politik? Also womit können wir fest rechnen und wie wird das Bild beeinflussen, das wir in den USA sehen? Dann sind das sicherlich Deregulierung. Wahrscheinlich wirkt es alles sehr wachstumsfördernd. Wir sehen einen stärkeren M&A-Markt. Sie haben vielleicht auch noch ein paar Aspekte. Und dann kann man sich am Ende des Tages fragen, und das ist ja ein Risiko, das ganz oft diskutiert wird, was hat das denn eigentlich für Auswirkungen auf die Inflationserwartungen in den USA? Ja. Vielleicht können Sie uns da mal in Ihre Überlegungen mitnehmen.
Ja, also ich sag mal so, Punkt 1 ist ja, also er hat verschiedene Programme, die durchaus ja schon greifen. Also er ist ja nicht untätig, also das kann man ihm ja nicht vorwerfen. Wir haben jetzt ja mal die Themen Grenzsicherung zum Beispiel gehabt. Wir haben auch das Thema, dass er eben, ich sag mal, Kosten sparen will. Aber da haben sie natürlich den Nagel direkt auf den Kopf getroffen. Wenn man die Grenzen auf der einen Seite zumacht und praktisch da einfach keine feinen Waren, Güter, Dienstleistungen mehr so ohne weiteres austauschen kann oder zumindest wird's erschwert massivst, dann heißt es natürlich auch, dass auf der einen Seite Arbeitskräfte fehlen und dass der Güter- und Warenverkehr eingeschränkt wird. Und das ist schon beunruhigend und das ist schon ein Szenario, wo man jetzt je nach Szenarioanalyse überlegen muss, wie wirkt sich das auf die Inflation aus. Und unser Basisszenario für USA ist, wir hatten letztes Jahr knapp irgendwo Inflationsraten um die 2,4%, dass die Inflation einfach nicht weiter zurückkommen wird. Das heißt, im Basisszenario gehen wir davon aus, dass wir eine leichte, kleinere Inflationsbeschleunigung sehen durch eben diese besagten Trends, wo eben Zölle und Arbeitskräftemangel etc. sich niederschlagen werden und dementsprechend auch das Lohnwachstum hier und da ein bisschen voranbringen. Aber auch nicht zu stark, ja? Denn es gibt ja auch gegenläufige Effekte, haben Sie auch mitbekommen. Wir hatten ja, wenn wir die letzten Jahre schauen, beim US-Arbeitsmarkt das Phänomen, dass gerade die US-Regierungsbehörden sehr stark eingestellt haben und dementsprechend Arbeitsplätze geschaffen haben. Wenn das natürlich reversiert wird und dann wird sich zeigen, wie stark denn dieses Doge-Department von Elon Musk durchgreifen kann, kommen auch wieder Arbeitskräfte an den Markt. Nichtsdestotrotz ist es immer so, dass alle Arten von Zöllen und Regulierung erstmal irgendwo ein inflationstreibendes Thema bringen werden mittelfristig und das ist natürlich Gift und das heißt für uns auf der anderen Seite erstmal, dass es das genau zu beobachten gilt, weil was wir natürlich nicht brauchen ist, dass die Arbeitskräftethematik dann völlig aus dem Ruder läuft, die Preise diesbezüglich steigen, dass vielleicht auch die gesamten Güterpreise anfangen stärker zu steigen durch dann die Umlagen, die stattfinden und mit einem Schlag kann wir ein massives Anspringen der Inflation. Das würde wiederum ja bedeuten, dass die Zinssenkung, die wir gesehen haben, dann im zweiten Schritt gegebenenfalls reversiert werden müssten. Und das wäre wiederum Gift für die Kapitalmärkte. Denn würden wir im 10-jährigen Bereich beim Treasury zum Beispiel auf 5,5 gehen, das würde für sehr, sehr einen starken Schnupfen sorgen innerhalb der Aktienmärkte. Also das wäre jetzt nicht unser Basisszenario, aber wir sehen durchaus, dass die Inflation oder der Desinflationstrend zum Ende gekommen ist und dass wir jetzt eine kleine inflationäre Beschleunigung haben werden, die sich im Rahmen hält, hoffentlich, aber sollte die aus dem Ruder laufen, dann sag mal, hat aber auch nicht nur Trump ein Problem, dann hat er die Ökonomie ein Problem, dann haben die Kapitalmärkte, vor allem die Aktienmärkte ein Problem, dann wird es schwieriger werden vom Umfeld. Ist aber nicht unser Basisszenario, könnte aber durchaus sich in einem Worst-Case-Szenario materialisieren. Dem geben wir eine Wahrscheinlichkeit im Moment von 25%, weil wir eben nach wie vor auch glauben, dass wenn Trump ja auch sieht, dass es problematisch wird, dass er einschränkt. Also bestes Beispiel ist die Automobilindustrie. Da gibt es ja mittlerweile hunderte von Studien, wie oft, ich sag mal, Automobilteile die Grenze zwischen Texas und Mexiko hin und her wechseln, damit man praktisch so ein Automobil baut. In einigen Produktionslinien ist das 4-5 Mal. Das heißt, wenn man das jetzt rigoros so umsetzt mit Mexiko, dann am Ende schadet das natürlich auch der gesamten amerikanischen Automobilindustrie. Also das kann er nicht wollen. Also von daher denke ich auch, wird er da einlenken, bevor es zu einer stärkeren Eskalation kommt.
Um das mit Zahlen zu unterlegen, aktuell liegen wir bei 2,6-2,7% Inflation. Auch die Inflationserwartung in den USA liegt in diesem Rahmen, wobei die sich immer sehr stark an der aktuell gemessenen Inflation orientiert. Und der US-Zins liegt bei 4,5%. Das heißt, wir würden aus Ihrer Perspektive, wenn wir da verharren im Inflationslevel, keine weiteren Zinssenkungen mehr sehen. Denn wir haben ja in Europa durchaus den Fall, dass sich der EZB-Zins und die Inflation schon immer stärker annähern und wir da mittlerweile irgendwie so einen Abstand haben von 0,7-0,5%. In den USA wäre dieser Unterschied dann noch deutlich größer. Oder? Ja, das ist eine entscheidende Frage. Es könnte ja auch Enttäuschungen geben, dass die Fed tatsächlich nichts macht. Es gibt auch einige, die erwarten einen Fed-Hike, ganz wenige, aber da herrscht ja große Unsicherheit. Ich glaube, das ist noch das große Fragezeichen heute.
Also wir sind da im Grunde genommen, also was unser Meinungsbild betrifft, bin ich da ähnlich gepolt wie im letzten Jahr. Im letzten Jahr hatten wir ja auch die Kapitalmärkte, die teilweise 150 bis 175 Basispunkte Zinssenkung erwartet hatten. Ich habe damals gesagt, es wird welche geben, die werden aber später sein und wahrscheinlich um die Hälfte herum. Gut, es waren ja dann 75 und 100 Bips, respektive für FED und EZB. Ähnliches Bild sehe ich auch dieses Jahr. Ich glaube durchaus, dass wir bei der FED vielleicht noch einen bekommen, aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass wir da erstmal das Plateau erreicht haben und erstmal verharren in einer abwartenden Haltung, eben aufgrund der gesamten Inflationsthematik, die ich glaube, die über das Mittel des Jahres irgendwo um die 2,5 liegen wird. Konsens ist ja im Schnitt eher, dass die Inflation eher so einen Tick darunter liegt, also sind wir ein klein wenig drüber, aber eben wir sind noch weit weg von dem Zentralbankkorridor. Und bei der EZB sehe ich offen gesagt ein ähnliches Bild, außer natürlich, wir rutschen hier komplett in die Rezession ab, also sprich Europa geht so wie Deutschland, da ist ja wirklich keine gute Lage. Also das heißt, von unserer Seite aus her erwarte ich immer, oder war meine Erwartung, der Gesamtmarkt hatte 120, 130 Basispunkte Zinssenkungserwartung mehr als Anfang. Ich habe gesagt, zwei Schritte wäre so das, was ich erwarten würde, irgendwo 50 bis 75 Bips, also wieder die Hälfte von dem, was der Kapitalmarkt sieht. Und dann ist auch erstmal Ruhe und Pause, weil eben gerade das Thema Inflation erstmal die Überhand gewinnt und es dann auch für die EZB schwieriger macht, die Zinsen zu senken. Das heißt, ich glaube schon im ersten Schritt, dass wir weniger sehen werden, als die Kapitalmärkte erwarten. Wahrscheinlich sind wir in den USA jetzt auch erstmal durch. In Europa wahrscheinlich dann noch eine und dann müssen wir erstmal abwarten. Und dann ist natürlich, wie Sie richtig sagen, die große Frage, wenn wir uns dann da stabilisieren und die Inflation ebenfalls jetzt ein bisschen überhöht bleibt zu dem, was die Zentralbanken sehen wollen, dann wird der Kapitalmarkt natürlich auch anfangen zu diskutieren, kommt die Inflation zurück oder kommt sie nicht? Und wenn natürlich kleinere Anzeichen sich ergeben sollten, dass sie zurückkommt, dann werden Zinserhöhungsgedankenspiele wiederum den Kapitalmarkt umtreiben. Und das ist natürlich wiederum schwieriger für den Gesamtmarkt, weswegen es aber auch keine einfache, ich sag mal, Positionierung ist auf der Durationsseite zum Beispiel. Man kann nicht einfach sagen, ja, wir sind jetzt steil und gehen ein bisschen steiler. Das wäre so das, was unser Jahresanfangsbild war. Nee, ich glaube durchaus, dass wir dann wieder flacher gehen und deswegen, dass da unheimlich viel Volatilität in der Kurve sein wird, weswegen aktives Management dies ja besonders wichtig ist.
Das ist ja sozusagen der makroökonomische Elefant im Raum, das Inflationsrisiko und was die Fed daraus auf der Zinsseite macht. Der mikroökonomische Elefant im Raum ist die Tech-Seite in den USA, der große Performance-Lieferant in den letzten beiden Jahren und die Abhängigkeit ganz vieler Portfolios, die ich da sehe, egal ob sie jetzt global oder US-lastig sind, natürlich, dieser Bereich hat ein hohes Gewicht, hat eine hohe Dominanz, hat Portfolios erfolgreich gemacht oder auch zurückliegen lassen, wenn man ihn zu schwach abgedeckt hat. Wie sehen Sie denn die Rolle des Tech-Sektors im nächsten Jahr? Es kann ja sein, dass, um jetzt einfach mal ein bisschen rumzuspinnen, dass die überraschende Inflation, auf die die Tech-Seite ja sehr sensitiv wirkt. Es gibt ja zwei Ebenen. Die Bewertung, die abdiskontierten Cashflows reagieren sehr verschnupft auf steigende Zinsen. Mhm. Einerseits, andererseits ist die Margensituation und die Preissetzungsmacht dieser Unternehmen natürlich entsprechend groß. Haben wir 2022 gesehen. Das erste Halbjahr war das schon sehr bitter für diesen Sektor. Aber dann gab es relativ schnell eine Erholung, als die Leute gemerkt haben, okay, die Preissetzungsmacht der Unternehmen ist stärker als der Zinseffekt und die haben dann angefangen, sich zu erholen. Ist das denn, wenn sich das Szenario wahrscheinlich sanfter wiederholt oder die Enttäuschung darüber, dass Zinsen nie gesenkt oder nicht gesenkt werden in den USA, ist das denn aus Ihrer Sicht dann nochmal so zu erwarten? Oder hat sich die Marge und die Preissetzungsmacht der Unternehmen auch etwas geschwächt? Also haben sich beide Effekte, die sozusagen an der Bewertung der Tech-Unternehmen zerren, etwas modifiziert?
Ich würde es ein bisschen anders aufgleisen. Wir haben ja, also ist immer so, die Technologieinvestitionen an sich gehen ja in die richtige Richtung. Wir haben ja, was unsere Empfehlung betraf für KI die letzten zwei Jahre, da war ja immer so die klassische Faustregel, das, was man mit künstlicher Intelligenz jetzt einmal in der dritten Stufe machen kann, verbessert die Arbeitsprozesseffizienz zwischen 10% und 40%. Und das ist ja auch eingetreten. Und in der nächsten Stufe, wenn wir jetzt, ich sag mal, über KI-Agents sprechen, wo wir verschiedene künstliche Intelligenzen kombinieren, gehen wir jetzt praktisch technologisch den nächsten Schritt in der Evolutionsstufe. Das heißt, wir sind jetzt auch in der Lage, ja, nennen wir es beim Namen, ganze Arbeitskraftsplätze über einen KI-Agenten zu ersetzen. Das heißt, da kommt praktisch nicht nur die Effizienz im Prozess rein, sondern ich kann theoretisch auch hier und da an gewissen Stellen Personal über einen KI-Agenten ersetzen. Ja, das ist jetzt bereits schon im Reisebereich für die gesamte Planung, was Zug, Hotel etc. Updates betrifft, möglich. Das ist in Bereichen, gibt es im Bereich Legal Compliance, gibt es gewisse KI-Agents, es gibt Bereiche für Produktionsplanung und Verkauf, wo die unterstützen kann. Also da kommen wir in die nächste Evolutionsstufe. Das heißt, das Wachstum wird in dem Bereich weiter anhalten. Was sich geändert hat, ich sage mal durch DeepSeek, ist, dass wir gelernt haben, dass man praktisch im KI-Bereich auch noch kosteneffizienter als vielleicht angenommen gewisse Dinge umsetzen können. Wobei muss man auch ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil da kursieren ja dann so plakativ die Zahlen. Ja, DeepSeek hat das in China irgendwie für 5,8 oder 6 Millionen Dollar hingestellt. Also das ist ja nur die halbe Wahrheit. Die haben ja auch für eine halbe Milliarde Data Center Server gebraucht, um praktisch die Dinge durchzurechnen und das Ganze zu entwickeln. Also es war dann schon ein bisschen mehr Investition, als man dachte. Das heißt aber nichtsdestotrotz, es wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Das heißt, im Tech-Bereich, gerade was Software und Anwendungen betrifft, wird der Kapazitätsboom weitergehen. Und um den zu befeuern, braucht man trotz alledem, ich sag mal, Softwareentwickler, Ingenieure, man wird Chips brauchen, Halbleiter sind davon nöten, aber man hat natürlich jetzt auch gelernt, wir werden wahrscheinlich viel weniger Energieaufwand haben, wir werden jetzt nicht das Ganze drumherum in dieser Form haben müssen, was vielleicht bei Beta-Centern bisher bis anhin noch gelaufen ist. Das heißt, man sieht schon, auf was der Fokus liegt. Das heißt, im Tech-Bereich wird es weiterhin ein Wachstum geben. Und am Ende, es gibt ja einen Grund, warum die Microsofts dieser Welt und diese Metas zig Milliarden in den Bereich investieren. Die wollen natürlich in diesem Marktbereich weiterhin eine sehr marktbeherrschende Stellung einnehmen und sie haben schlicht und ergreifend auch die Cashflows, um das zu machen. Und wenn ich mir das anschaue, gehe ich davon aus, dass wir da weiterhin ein sehr, sehr gutes Wachstum sehen, dass die Anwendungen eher weiterhin eine positive Entwicklung sehen und dass auch das Gewinnwachstum in diesem Segment weiter voranschreitet. Und deswegen ist es für mich auch weiterhin ein Grund, in diesen Technologiebereich investiert zu sein. Aber man muss halt gucken, es gibt dafür andere Anwendungsbereiche, die jetzt einfach weniger relevant sind. Also ob das jetzt im Energiebereich ist, dass man gar nicht mehr so viel Energie braucht, ob das Platz ist, ob das Kraftwerksthemen sind, da sieht man schon, es geht auch deutlich effizienter. Aber der Boom im Tech-Bereich, was eben gerade die gesamten Softwareentwickler, Halbleiterhersteller betrifft, der wird bleiben und das wird auch weiterhin dazu führen, dass gerade diese Unternehmen weiter diese Cashflows generieren, davon auch zig Milliarden weiterhin ins CapEx stecken können durch die Cashflows und damit im Umkehrschluss auch weiterhin die Gewinnwachstumswellen dominieren werden. Ich meine, Sie kennen das ja in den letzten Quartalen, wenn man reinschaut, die Magnificent Seven haben dann irgendwo den Großteil des EPS, Earnings per Share Wachstums ausgemacht. Das wird auch weiterhin so bleiben in den USA. Natürlich wird hier und da ein bisschen mehr Old Economy dazukommen, aber die Dominanz dieser Titel bleibt bestehen und auch, ich sag mal, das Gewinnwachstumspotenzial bleibt bestehen. Aber eben nicht für alle, weil viele, die an dem Trend gehangen sind, werden sich eben schwer tun. Weswegen wir im Übrigen auch weiterhin an diesem KI-Trend festhalten. Auch als Investitionstrend weiterhin empfehlen, gerade was die Software- und Halbleiterseite betrifft, weil wir eben ganz klar sehen, da wird weiter investiert werden, da wird man weiter Gewinne machen, erwirtschaften und Potenzial erschließen können.
In welchen Ihrer Vehikel findet man denn den größten Tech-Anteil?
Das ist, also wir haben verschiedene Vehikel. Also in einem Vehikel zum Beispiel, das ist unser sogenannter global investierender Bayern Invest Klimaschutzfonds, der sich sehr stark Klimaeffizienz und Klimafortschritt verschrieben hat. Der hat sehr, sehr viel im Technologiebereich investiert, weil das natürlich effizienzsteigernde Möglichkeiten sind. Also der ist sehr, sehr, sehr stark investiert. Darüber hinaus findet man das natürlich dann auch in unseren Multi-Asset-Produkten. Aber eben rein auf der Aktienseite ist es im Grunde genommen, sind es unsere globalen, vor allem unsere Klimaschutzfonds, die sehr stark im Tech-Bereich gewichtet sind.
Mhm. Also gut, wenn aus Ihrer Sicht diese Bedeutung und diese Dominanz in sich vielleicht etwas abwandelnder Form bestehen bleibt, dann kann man sich ja in der zweiten Reihe und dritten Reihe im industriellen Bereich mal umgucken und fragen, welche Unternehmen profitieren denn noch von der Politik Donald Trumps? Und diese Unternehmen stehen ja auch im Fokus, was die Reindustrialisierung angeht, was die Lieferketten angeht, aber auch was die Kostenseite angeht. Sehen Sie denn da Überraschungen, sehen Sie da Favoriten neben dem Tech-Bereich, die man auf keinen Fall desinvestieren sollte oder die man auf keinen Fall im Portfolio auslassen sollte?
Ja, also ich sag mal, es gibt sicherlich einen Sektor, der, wenn wir ganz ehrlich sind, der sicherlich gut profitieren wird davon, der immer natürlich von der Zinsstrukturkurve profitiert, aber auch in der Deregulierungsseite weiterhin profitieren wird. Das sind die Finanzunternehmen. Das heißt, der Bankensektor, nennen wir es mal beim Namen, wird hier und da sicherlich ein paar Deregulierungsspielräume bekommen. Da wird sicherlich die Trump-Regierung dafür sorgen. Das heißt, neben der Tech-Seite, die sich sicherlich hier die gute Chancen hat, wird es auch auf der Finanzseite vorangehen. Auf der Industrial-Seite bin ich ein bisschen vorsichtig, weil Sie haben ein paar Industrials angesprochen. Ich habe es ja vorhin erwähnt. Da muss man jetzt gucken, da muss man sehr selektiv vorgehen, weil gerade diese Neupolung im KI-Bereich, die ja auch gezeigt hat mit DeepSeek, dass es auch ein bisschen effizienter geht, wird zeigen, oder da sieht man auch schon deutlich, dass gerade viele Industrial-Unternehmen abgestraft worden sind, die vielleicht auch viel zu weit gelaufen sind in den Erwartungshaltungen, was man mit Energieproduktion, Datacentern etc. zukünftig verdienen wird können. Jetzt hat man gelernt, dass das auch ein bisschen effizienter geht, und da wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Also ich glaube auch, dass gerade im Bereich Industrials viele Unternehmen doch schon zu weit gelaufen sind und ihren Bewertungen durchaus angeschlagen sind, wo es ein bisschen schwieriger wird. Ja.
Dann können wir an der Stelle mal den Blick nach Europa wenden. Und hier ist die Ausgangslage sicherlich eine andere, sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Es gibt keine 500 Milliarden, die in das AI-Center investiert werden.
Also Stargate, sind über 500 Milliarden, genau.
Solche Investitionen gibt es hier nicht. Wir haben vielleicht noch nicht die Unternehmen, die sich an so einer Investition beteiligen könnten und davon profitieren könnten. Aber wir sind ja zumindest aus der deutschen Perspektive gerade in so einem gefühlt ganz schweren Situation, die wahrscheinlich realwirtschaftlich auch nicht so schlimm ist, wie wir sie gerade fühlen und wie wir durch diesen sehr merkwürdigen Wahlkampf verspüren. Aber vielleicht geben Sie uns mal Ihre Perspektive für Europa. Vielleicht haben Sie ja gute Nachrichten für uns. Vielleicht gibt es ja in Europa durchaus die eine oder andere Nische oder auch flächendeckend gleißenden Sonnenschein und gute Perspektiven, auf die wir uns konzentrieren können im kommenden Jahr.
Ja, also ich sag mal so, Europa tut sich denkbar schwer. Wir haben ja also zwei Beispiele. Eben kürzlich waren wir im Gespräch. Wir sind ja hier auch über unsere verwandte Tochter im Immobilienbereich recht aktiv, und dann kriegen wir natürlich auch mal ein bisschen mit, was das gesamte Thema Bürokratisierung und Regulierung betrifft. Und da waren so ein paar Beispiele dabei. Also 2020 gab es wohl im Schnitt 5000 Regulierungsthemen, wenn man am Bau aktiv war. Mittlerweile sind das 20.000. die man zu beachten hat. Oder ein anderes Beispiel, das kommt ja von Mario Draghi in seiner großen Rede im September, der dann mal aufgezeigt hat, wie viele Gesetzesnovellen die EU in der letzten Legislaturperiode verabschiedet hat. Das waren ja über 13.900. Das heißt, wir haben einfach ein Riesenproblem in Europa. Und Sie haben es ja schon erwähnt, der gesamte KI-Bereich, wir haben das mal ein bisschen versucht nachzuvollziehen, auch über die Unternehmensseite, mit denen wir ja hier über die Gruppe komplett zusammenarbeiten. Ja, es gibt schon einige, die was machen, aber da reden wir dann im höchsten der Gefühle mal über ein Großprojekt von 50 Millionen Euro. Und bei Stargate reden wir über 500 Milliarden. Das heißt, wir sind da einfach ganz, ganz weit hinten dran. Auf der einen Seite, was die Investitionen in den Bereichen betrifft, und wo wir ganz, ganz weit vorne dran sind, ist die Überregulierung. Und da ist es einfach problematisch. Das heißt, für Europa muss man fairerweise festhalten, Europa wird hinter USA bleiben. Ich weiß auch gar nicht im Moment, wo das große Wachstum herkommen soll. Wenn Zölle dazukommen, wird es noch schwieriger. Die Überregulierung macht es noch härter für uns. Also wir haben das mal durchgerechnet. Je nachdem, wenn Zölle kommen auf Europa mit 10%, wenn die Chinesen praktisch welche auf Amerika bekommen und dann praktisch Gegenzölle geben, dann ja, das könnte uns im Best Case kostet uns das 20, 30 Basispunkte vom GDP-Wachstum in Deutschland auf diesem nächsten Jahr. Im Worst Case kann uns das auch bis zu 1,5% Wachstum kosten. Und jetzt sind wir in einem Umfeld in Deutschland, wo wir eh schon geschrumpft sind die letzten zwei Jahre. Dieses Jahr rechnet man ja auch nur noch mit mageren, ja, je nachdem, auf welche Zahlen man schaut, 0,5% vom IWF oder manche sind teilweise bei knapp 0% mittlerweile. Also ist schon sehr, sehr schwierig. Aber es gibt Hoffnung. Also ich sage mal so, wenn die Wahl so weit durchgeht in Deutschland, dass wir, ich sag mal, eine vernünftige regierungsfähige Struktur bekommen, dann könnte im Schritt 1 schon mal die Schuldenbremse gelockert werden. Das wäre schon mal nicht schlecht. Mein Abschaffen auf keinen Fall. Das ist gut, dass es die gibt. Aber da könnte man eine temporäre Lockerung vereinbaren. Das gibt dann schon mal vielleicht so 20 bis 40 Basispunkte Wachstum im GDP. Das wäre schon mal ein Hoffnungsschimmer. Der zweite Hoffnungsschimmer ist, würde man sich dem Programm, dem Vorschlag von Mario Draghi mal annehmen, der fordert ja 5% des GDPs in Europa mit 800 Milliarden Investitionskraft eben in Technologie wie künstliche Intelligenz, in effizientere Energiemärkte und in den EU-Energiebinnenmarkt, in Rüstung oder Verteidigung etc. Das könnte durchaus zu einem kleinen Boom verhelfen. Aber am Ende des Tages wird es schwer, allein für uns in Deutschland und damit auch für die Eurozone, die Amerikaner einzuholen. Und das ist einfach dieses Damoklesschwert, was über uns schwebt, weswegen ich da ehrlich gesagt also ganz offen wenig Hoffnung habe, dass wir da ein besonders gutes Wachstum hinlegen können. Ich bin ja schon mal froh, wenn wir uns in Deutschland stabilisieren und wenn wir irgendwie mal eine Bodenbildung sehen innerhalb Deutschlands und dann auch, sagen wir mal, in den etwas angeschlagenen Eurozonenländern wie eben Frankreich, Deutschland etc. Das heißt, wenn der Rest dann weiterzieht, wie Spanien oder auch Italien, was gar nicht so schlecht läuft, dann hätten wir wenigstens irgendwo mal um die 1% Wachstum plus minus in der Eurozone. Das ist auch nicht wirklich viel, aber das hilft ja schon mal, um das Ganze zu stabilisieren. Also das wäre so das positive Szenario. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in Europa auf 2-3% zurückgehen, das sehe ich einfach nicht. Dafür sind wir strukturell einfach sowas von schlecht aufgestellt. Ich wüsste gar nicht, wo es herkommt. Das heißt, wir müssen eher hoffen, dass wir uns stabilisieren und eben hoffentlich davon ausgehen können, dass wir nicht nochmal erneut in der Rezession durchleben, wie wir es die letzten zwei Jahre hatten in Deutschland. Diese Gefahr besteht nämlich schon mit all diesen geopolitischen Spannungen und mit den Trump-Zöllen und Aktionen. Leider habe ich da nicht viel Positives zu berichten. Ne?
Ja, also in Ihrer Beschreibung fällt das Wort Hoffnung sehr oft. Und wir haben ja gleichzeitig eine Inflation in Europa, die in Anführungszeichen überraschend hoch ist. Eigentlich sah es ja im letzten Jahr so aus, als würden wir uns wenigstens aus der Inflation heraushungern. Aber auch das passiert nicht. Wenn wir vielleicht mal gerade bei dem Thema sind und Ihr Anleihenbereich im Maschinenraum die europäische Situation handhaben muss, dann kommen ja die Renditen der Anleihen, völlig egal, wie wir sie aufstellen und wie wir sie strukturieren, da bin ich mal gleich auf Ihre taktische Einschätzung gespannt, der Inflationsrate doch immer näher. Das ist anders als in den USA, da haben wir positive Realzinsen, aber trotzdem, wir müssen es ja irgendwie handhaben und es ist ja für Stiftungen, für konservative Kapitalstöcke eine Riesenherausforderung, die, glaube ich, noch viel zu wenig adressiert wird von den Dienstleistern, von den Vermögensverwaltern, und ich glaube, man sollte jetzt anfangen, darüber zu diskutieren, auf welche Mehrrisiken im Portfolio man sich wieder einlassen muss, um dann den Kapitalerhalt auch über einen hohen Anleihenanteil sicherzustellen. Ja. Wie managen Sie das denn? Wie ist denn da Ihre Einschätzung?
Ja, ich fand Ihre einleitenden Worte sehr gut, weil das ist eine wirklich gute Steilvorlage, weil wir vorhin ja über Zinssenkung gesprochen haben. Genau, das heißt, wenn natürlich jetzt wir in der Eurozone oder auch in Deutschland weiterhin etwas überhöhtere Inflationsraten sehen, ob es jetzt 2,5, 2,6, 2,7 sind, aber lassen Sie es mal überhöht sein. Das grenzt natürlich den Spielraum für Zinssenkungen weiter ein. Wir stehen jetzt bei 2,75. Wenn der Kapitalmarkt recht hätte, dann würden wir runtergehen irgendwo zum Jahreswechsel auf 1,7, 1,8. Dann hätten wir ja praktisch effektiv die negativen Realzinsen, weil wenn die Inflation uns dann bei 2,5 oder vielleicht sogar mehr steht und wir reduzieren die Zinsen, das passt nicht mehr zusammen. Das zeigt für mich auch, dass der Zinssenkungsspielraum begrenzt ist. Ist aber jetzt keine schlechte Nachricht, denn im Grunde gibt es zwei gute Nachrichten hier. Die gute Nachricht ist, man hat wieder einen vernünftigen Kapitalmarktzins. Also wir haben bei uns auch, was die langfristigen Renditeerwartungen betrifft, gerade erst kürzlich die 5- bis 10-jährigen strategischen Prognosen nochmal überarbeitet und uns nochmal angeschaut, was dazu geführt hat, dass wir den Bondmarkt begonnen haben, auch in den langfristigen strategischen Asset Allocation erneut ein Stück nach oben zu schrauben, weil wir eben, ja, wie Sie es richtig gesagt haben, je nachdem, gut, Deutschland ist vielleicht nicht das gute Beispiel, aber wenn man jetzt auf die Eurozone schaut, dann habe ich gute 3-3,5% auf der Gavi-Seite. Wenn ich mir mit den Franzosen, Italienern das anschaue, sind das attraktive Zinsen. Wenn ich das im Investment-Grade-Corporate-Bereich dann noch reinnehme, wo ich ja teilweise zwischen 60 und 100 Basispunkte Aufschlag habe, dann bin ich dann schon im oberen Dreierbereich, was ja durchaus attraktiv ist, mit einem zumindest kleineren Risiko als das, was ich gegebenenfalls dafür opfern müsste auf der Aktienseite. Also von daher macht es durchaus Sinn, auf der Rentenseite sich stärker zu engagieren und die Quoten hier höher zu schrauben, weswegen wir auch gesagt haben, also eben eins der Beispiele war, wir hatten Treasuries sehr, sehr stark runtergenommen auf Untergewichten im letzten Jahr und haben jetzt den ersten Schritt Richtung Neutralität gemacht bei 4,75 und gesagt, Mensch, kauft euch da rein. Wenn wir dann deutlich über 5 sind, Richtung 5,5, wäre das für uns ein klares Übergewichtungsargument von der absoluten Yield-Seite her, außer natürlich es gibt generell andere Probleme, das müsste man evaluieren, aber von der Yield-Seite attraktiv und das gleiche gilt auch für die klassische Eurozone-Government-Seite und die Corporate-Seite, da würden wir auch draufsatteln, sehen wir deutlich als attraktiver an und haben dementsprechend auch in der Gesamt-SAA auch hierfür einen Schub gemacht. Wir haben im Übrigen auch, vielleicht kleine Werbung in eigener Sache, weil wir festgestellt haben, dass auch viele Treasurer sich natürlich das Thema anschauen. Im mittleren Laufzeitbereich, also 5 bis 7 Jahre, sind wir dabei, einen neuen Laufzeitfonds aufzulegen, der im Unternehmensanleihen Bereich um die 5, 6, 7 Jahre auf der Durationsseite sein wird. Den werden wir im März dann auflegen. Haben wir jetzt schon die ersten großen Zeichnungen reingenommen, weil wir eben auch mit den Kunden diskutieren und sagen, Mensch, da kann ich mir doch meine Zinsen schon mal einfrieren lassen mit dem Laufzeitfonds. Lass dir dann runterlaufen, hol mir da irgendwo 3,3, 3,6% Rendite ins Portfolio und dann weiß ich, was ich habe. Also das macht definitiv Sinn und da sollte man definitiv ein Augenmerk drauflegen. Der andere Punkt ist auch ein Thema, was wir zum Jahreswechsel begonnen haben, erneut zu empfehlen. Wir haben bisher keine inflationsgeschützten Anleihen mehr gehabt und haben jetzt empfohlen, diese wieder beizumischen. Ja. Beimischen aus dem Grund, weil wir eben auch glauben, dass die 5-Jahres-5-Jahres-Inflation in den nächsten Monaten beginnt wieder anzuziehen und dass auch, wie wir es vorhin gesagt haben, die strukturelle Inflation ein Thema oder ein stärkeres Thema werden wird. Und da macht es durchaus auch Sinn, sich im Portfolio-Kontext stärker zu engagieren, weswegen wir hier auch wieder, neu zum Jahreswechsel inflationsgeschützte Anleihen empfohlen haben, in Europa, aber auch in den USA.
Ich glaube, ein wirklich wichtiger Punkt und diese Laufzeitfonds sind wichtige Bausteine, um das Zinsniveau aus der, aktuell noch einigermaßen auskömmlichen planbaren Phase dann auch länger mitzunehmen. Bei der Handhabung der Credit Spreads gibt es ja sozusagen das Risiko, dass wir dann wirklich auch gemäß ihrer Ausführung in Rezession abrutschen und dass die Spreads dann wieder rauslaufen, aber wir haben sie dann schon im Portfolio oder wir haben sie dann schon ein bisschen überspannt im Portfolio. Das muss man wahrscheinlich immer so ein bisschen ausgewogen fühlen. In welchem Bereich fühlen Sie sich dann im Credit Spread Bereich aktuell wohl bei einem normal ausgewogenen konservativen Anleihenportfolio?
Also was wir nicht empfehlen aktuell ist, sich zu stark im High-Yield-Bereich zu engagieren. Kann man durchaus ein paar Beimischungen machen. Aber dadurch, dass die Spreads da schon sehr weit zusammengelaufen sind und das, wenn man die die Default-Wahrscheinlichkeiten anschaut, dass es dann auch schon ein bisschen schwieriger wird in Europa, würde ich hier maximal eine kleine Beimischung empfehlen und wäre dann eher bereit zuzukaufen, wenn wir da mal ein Spread-Ausweitungs- eine Bewegung sehen. Das heißt, was wir machen, ist hauptsächlich Investment-Grade-Anleihen im Unternehmensanleihenbereich, also sprich die klassischen Single-A-Dreifach-Bs, wo wir uns anschauen, wo wir dann, ich sag mal, eher auf der Industrieunternehmen, also da sind es dann eher die Industrieunternehmen mit ihren stabilen Bilanzen, aber auch teilweise der Finanzbereich, muss man fairerweise sagen, der bilanzseitig auch noch interessant ausschaut, wo wir dann Beimischungsempfehlungen in diesen Sektoren haben und dann eben im Investment-Grade-Bereich Unternehmensanleihen empfehlen. Muss aber auch dazu sagen, das sind auch keine riesigen Beimischungen mehr. Wenn dann eben sowas wie mit einem Laufzeitfonds, wo man weiß, okay, da hat man ein stabiles Portfolio, das kann man runterlaufen lassen. Zum Schluss ist das in 5 bis 7 Jahren wieder zurückbezahlt. Bei breiten Portfolien muss man meiner Ansicht nach jetzt auch aufpassen, denn wir sehen durchaus jetzt schon in einigen Bereichen, Wolken am Horizont. Also wir sehen ja die Insolvenzraten in Deutschland gehen durch die Decke. In den USA sehen wir die Kreditrückzahlungsthemen von den Kreditkartenfirmen, Mastercard, Visa etc. gehen, nach oben. Also da wird es schwieriger. Und ganz schlimm ist es ja im Gewerbeimmobilienbereich. Da haben wir ja mittlerweile bei den CMBS-Sätzen in den USA ja die Niveaus der alten Subprime-Krise erreicht. Also da braut sich ein ziemliches Unwetter zusammen. Also da muss man schon ganz genau hinschauen, in welchem Bereich man sich dann im Endeffekt engagiert.
Auch in Europa, wie ich höre, denn die ganzen Gewerbeimmobilienfinanzierungen, die man so vor 10 oder vor 8 Jahren angestoßen hat, so Niedrigzinsphase, kommen jetzt zu einem Beleihungswert oder zu einem Marktwert, der deutlich gesunken ist, aus ganz vielen Gründen. Und das muss dann refinanziert werden. Das wird nicht schön. Und genau das ist vielleicht ein Feld, über das wir dann bei Gelegenheit nochmal sprechen müssen, weil sich dann im europäischen Finanzierungsbereich wahrscheinlich auch so verschiedene Felder ergeben, die nicht schön sind und die Risiken bergen, um das ganz vorsichtig zu sagen.
Da muss man auf jeden Fall ein Augenmerk drauf haben. Ich meine, in den USA halte ich es noch für ein bisschen heißer und gefährlicher, was wir da im Moment vom Trend sehen. In Europa sieht man durchaus die Abschwächung, aber zum Beispiel jetzt die in Europa wird jetzt der Bankstresstest demnächst neu durchgeführt und da hat man ja, sagen wir mal, neben dem, dass man ökonomische Abschwächungen von 6,5% über 3 Jahre einfaktorieren muss, auch einen Inflationsanstieg um 5 und unter anderem eben auch Abstürze der Immobilienmärkte, je nach Immobilienmarkt zwischen 10 und weit über 30%. Das heißt, da sieht man auch schon, wie die EBA und dementsprechend die EZB über die Themen denkt. Das heißt, da tut sie ja schon einiges oder anders gesagt, man hat auch schon ein bisschen was gesehen. Heißt jetzt nicht, dass ich hier Feuer und Flamme für den Immobilienmarkt bin, aber auch da gibt es Licht und Schatten. Also wenn man schaut, in gewissen Bereichen der Wohnimmobilienseite haben wir einen Mangel. Wir sehen weiterhin Mieterhöhungen. Sie wissen selber, es werden viel zu wenig Wohnungen gebaut. Die Bundesrepublik wollte mal 400.000 im Jahr bauen. Gebaut hat sie, glaube ich, letztes Jahr 150.000, 160.000 oder sowas. Das heißt, da gibt es schon auch Bereiche, wo man sagen kann, ja, da kann man sich weiter engagieren, aber gerade der Bereich Gewerbe ist mit Vorsicht zu genießen, da muss man ganz genau reinschauen. Gibt natürlich auch wenig Transaktionen und wenn, dann wahrscheinlich auch eher schwierige Transaktionen. Also da, Sie haben schon recht, da braut sich was zusammen. Es ist aber bei weitem noch nicht da, wo wir jetzt praktisch die Trends in den USA sehen. Aber heißt ja nicht, dass das eine nicht das andere irgendwo ansteckt und dass aus diesen kleinen Gewittern sich vielleicht sogar mal ein großes Immobiliengewitter ergibt. Sollte man nicht ausschließen, muss man auf jeden Fall eng begleiten. Also das macht mir schon etwas Sorge, was ich da in den USA im Moment am Markt für Gewerbeimmobilien sehe. Ja.
Wo würden Sie denn in Ihren normalen Anleihenvehikeln für Europa, um den Bereich mal abzuschließen, die Renditen oder die Performance-Ergebnisse für 2025 einordnen? Werden sicherlich gefragt von Ihren Mandanten und von Ihren Kunden, die sagen, ja, wir müssen Anleihen investieren. Wir haben bei Ihnen ein gemischtes Portfolio. Sie streuen das zwischen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Sie managen das. Wo laufen wir da etwa im laufenden Jahr raus aus Ihrer Sicht, wenn wir auch die Zinssenkungen ein bisschen berücksichtigen?
Ja, also wenn ich jetzt mal so unser klassisches Szenario sehe, dass wir jetzt praktisch eine Senkung gesehen haben bei der EZB, wahrscheinlich noch eine kriegen und dann bei 2,5 erstmal ein Plateau bilden, dann haben wir auf der einen Seite natürlich mit den klassischen europäischen Anleihen, also werde ich mir irgendwo so um die 3% auf der Staatsanleihenseite holen, 3,5 auf der Corporate-Seite werde ich mir holen. Dann mischen wir natürlich noch ein bisschen was auf der Finanzanleihenseite zu. Da gibt es ja durchaus dann eher, sag mal, 4,5 bis 5% zu holen. Dann haben wir noch ein bisschen die Empfehlung, was ich übrigens weiterhin sehr attraktiv finde, Staatsanleihen auf der Schwellenländerseite, ja, wo wir je nachdem zwischen 7% und 8% holen, würde ich auch weiterhin empfehlen. Und dann eben die neue Beimischung, die wir bei 4,75 auf der US-Staatsanleihenseite aufgemacht haben. Ja, das heißt, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass sag mal, ich in den USA vielleicht keine Zinssenkung mehr kriege, in Europa vielleicht noch die eine, und dass ich dann, ja, wenn wir mal sagen, dass das lange Ende vielleicht ein bisschen steiler geht und dann im zweiten Halbjahr inflationsbedingt wieder abflacht, ja, dann habe ich je nachdem, mit welchen Gewichtungen ich arbeite, irgendwo im Mittel irgendwo um die 3,5-4%, die ich erwirtschaften kann. Was aber nicht schlecht ist, finde ich, für so ein Anleihenportfolio mit dem daher eingehenden Risiko. Also von daher durchaus attraktiv und macht auch Sinn, weswegen wir das auch von der Anleihenseite eher etwas positiver sehen. Noch nicht super euphorisch, aber wir sind da, sagen wir mal, in gewissen Segmenten leicht übergewichtet. Liegt aber auch daran, dass wir die Aktienseite zum Jahreswechsel, habe ich ja gesagt, haben wir neutralisiert. Da sind wir praktisch, haben wir sämtliche Übergewichte rausgenommen. In den USA sind da neutral, sind in Europa Excel auch auf neutral, war aber eher so der Punkt, wo wir gesagt haben, europäische Aktien sollten ein bisschen Mean Reversion sehen durch das Zurückbleiben im Vergleich zu USA. Im letzten Jahr haben sie jetzt aber auch schon gesehen, 6-7%. Und dementsprechend ist die andere Beimischung asiatische Aktien, die wir haben. Ja, und das bringt, wenn man jetzt den Gesamtportfolio-Kontext anschaut, Erwartung irgendwo 6-7% im Mittel auf die Aktien, 3,5-4 auf die Bonds. Ja, und dann, wenn man dann ein Balance-Portfolio da dazwischen legt, dann sollten, ich sag mal, irgendwo, je nachdem, wie die Gewichtungen sind, 5-5,5% sollten durchaus möglich sein für dieses Jahr.
Und damit dürfen wir, glaube ich, nach den beiden guten Jahren, die hinter uns liegen, auch sehr zufrieden sein.
Ja, absolut. Ja, weil es besteht ja nach wie vor das Risiko, dass uns diese gesamte Thematik in der Zollseite oder Inflation aus dem Ruder läuft. Und ich meine, ein Ökonom, den ich nicht nennen will, hat mal so scherzhaft gesagt, Trump geht ja mit seinen Beratern davon aus, dass seine Zollpolitik im Mittel deflationäre Wirkungen entfaltet. Bisschen schwer vorstellbar als Ökonom, wo sie denn herkommt. Es gibt natürlich schon ein Szenario, wo das Ganze deflationär wirkt, wenn es nämlich alles in die Rezession rutscht. Aber das will ja keiner, das will er sicherlich auch nicht. Dementsprechend, wenn das nicht passiert, dann haben wir zumindest gute Chancen, dass die Amerikaner vernünftig wachsen, die Europäer irgendwo hinterher dümpeln, dass es in Asien gar nicht so schlecht läuft, denn in China darf man nicht vergessen, die sind gut vorbereitet, besser als man denkt im Politbüro, auch mit ihren Maßnahmen, die bereits ergriffen worden und die ergriffen werden können, um gegen zu balancieren, um eben ihr 4-4,5%iges Wachstum zu bringen. Und chinesische oder asiatische Aktien schauen weiterhin attraktiv aus. Das heißt, da ist auch eine Rendite zu erwarten, weswegen wir die auf keinen Fall außer Acht lassen würden. Ist auch eine aktive Beimischungsempfehlung im Portfolio-Kontext, die wir dieses Jahr mitgegeben haben.
Lassen Sie uns mal ganz kurz Ihre Auffassung für europäische Aktien beleuchten, damit wir da noch ein bisschen was mitnehmen. Wir haben jetzt in Europa nicht den dominanten Tech-Sektor. Wir haben verschiedene Industriesektoren, eher Schornsteine und Zahnräder. Aber was ist denn aus Ihrer Sicht in Europa wirklich spannend? Ich glaube, auch der Finanzsektor ist völlig anders zu bewerten als in den USA. Das heißt, dass wir jetzt hier so eine Branchenspiegelung in den USA vornehmen, aus den USA vornehmen und nach Europa übersetzen, wird wahrscheinlich nicht gut funktionieren. Was ist Ihr Weg oder wo sind Ihre Schwerpunkte auf der Branchenseite?
Ja. Nee, also das ist, Sie haben schon recht, wir haben ja auf der Tech-Seite nicht wirklich viel zu bieten. Die paar Unternehmen, die wir haben, ich meine, das eine große Softwareunternehmen in Deutschland, der eine große Halbleitermaschinenhersteller in Holland und dann gibt es nur noch ein paar kleinere, aber dann wird es nicht einfacher. Ne? Das heißt, wenn man sektoral reinschaut, sind sicherlich Finanztitel weiterhin ein attraktives Segment, in dem man sich weiter engagieren kann. Zeigt jetzt auch ein bisschen, wie gesagt, mit dem EBA-Banken-Stresstest, glaube ich, wird eher recht vernünftig durchlaufen. Was die Zinskurven betrifft, ist das eigentlich auch weiterhin eher positiv zu sehen. Also von daher kann man auch von den Zinsergebnissen weiterhin von guten ausgehen. Also passt eigentlich für den Finanzbereich, sprich Banken und Versicherungen, ist durchaus in Summe solide. Also ist sicherlich ein Sektor, wo man sich weiter engagieren kann. Dann kommen, sagen wir mal, eher so ein bisschen die defensiveren Blöcke. Also wir denken, dass auch im Bereich Staples, Consumer Staples, es durchaus attraktive Segmente gibt, wo man sich engagieren kann, wo man sich auch engagieren sollte. Und dann muss man so ein bisschen gucken, wie gesagt, Industrials, da gibt es durchaus interessante Segmente, aber auch ein paar, wo man jetzt, hatten wir das Thema KI, jetzt wahrscheinlich eher Schwierigkeiten haben wird, da muss man sehr selektiv vorgehen. Das ist so, ich sag mal so grob die Struktur. Pharma sind wir noch ein bisschen zurückhaltend, wird, glaube ich, weiterhin nicht ganz so einfach bleiben. Das klassische Thema Consumer wird sich auch ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen, denn ich sag mal, das Thema Konsum ist nicht besonders stark in Europa. Wenn, dann müsste man hoffen, dass es, sag mal, im Luxusbereich ein Anschieben gibt, aber was auch nicht so einfach ist, denn das, was in China passiert, hat eher lokal einen positiven Impact. Also da werden sich auch die Luxusgüterhersteller nicht ganz so einfach tun. Also von daher, es ist schon nicht ganz einfach für Europa. Was halt sicherlich gut ist, sind, wenn wir in Europa mal, ich sag mal, die Zollthematik vielleicht dann irgendwann auch mal hinter uns haben und wir dann uns wiederum auf unsere, ich sag mal, Stärken in Europa besinnen, dann wäre es durchaus möglich, dass gegebenenfalls dann auch ein Wiederaufflammen der Automobilindustrie und der Industrien, sag mal, Sektoren passieren kann. Bin ich aber offen gesagt jetzt aufgrund dieser ganzen Zollthematik sehr, sehr vorsichtig, weil im Moment ist es schwer einschätzbar, wie hart uns das trifft und wie stark uns das trifft. Also dementsprechend da eher noch zurückhaltend. Ja. Mhm.
Und Sie haben schon den kleinen Ausflug in den globalen Süden gemacht. Vielleicht konkretisieren wir es nochmal mit Blick auf das, was neben den Staatsanleihen aus dem globalen Süden, und das wird ja sicherlich im Lauf der Zeit kulturell weiter hier Einzug halten, auf der Aktienseite seriös machbar ist. Da gibt's aus der europäischen Perspektive immer so ein Schwarz-Weiß-Denken. Manche wollen das gar nicht und lehnen das komplett ab, weil sie Rechtsunsicherheit sehen und autoritäre Staatssysteme. Andere wollen investiert sein. Und da gibt's aufgrund der verschiedenen Jurisdiktionen natürlich ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Wie setzen Sie das denn um? Und welche Rolle spielt der globale Süden nicht als Umsatzregion für im globalen Westen domizilierte Unternehmen, sondern für Investments, die direkt dort im globalen Süden domiziliert sind?
Vielleicht, wenn Sie mir nochmal auf die Sprünge helfen, wen ordnen Sie denn, also als Definition her, in den globalen Süden ein? Weil ich habe schon unterschiedliche Definitionen gehört, ehrlich gesagt.
Ja, okay. Also BRICS Plus und Emerging Markets, alles, was, ich sag mal, außerhalb der G7 liegt, ganz grob gesagt.
Ja. Nee, es ist eine berechtigte Frage. Ich frage deswegen, weil wir haben ja immer die Diskussion mit den BRICS Plus. Es sind ja, glaube ich, mittlerweile 10 Länder. Da hat sich auch ein bisschen was verändert, ein paar aufgenommen, ein paar abgelehnt. Also von daher ist sag mal, der, ja, nennen wir es mal die BRICS Plus Staaten, ist natürlich prinzipiell nicht ganz unspannend. Zwei Aspekte, die da nicht unspannend sind, die wir auch thematisch für dieses Jahr auf die Agenda genommen haben. Aspekt Nummer eins ist, die BRICS Plus Staaten fangen sich ja verstärkt an zu diversifizieren. Also Sie wissen ja, BRICS Plus, das ist ungefähr die Hälfte der Weltbevölkerung, ein Drittel des Bruttosozialprodukts der Welt. Aber wenn man schaut, die Währungsströme finden ja immer noch zu gut 50% in Dollar statt, gefolgt von Euro, Pfund und dann kommt aber schon der Renminbi. Das heißt, eine Thematik, die es hier zu beobachten gilt, ist, dass der Renminbi mal zwischen 1-2% der globalen Geldströme ausgemacht hat, mittlerweile bei 5 ist und unserer Meinung nach auch in den nächsten 5-10 Jahren gut zweistellig werden wird. Das heißt, hier findet eine De-Dollarisierung, wenn man so will, statt, eine gewisse Diversifikation seitens dieser Länder, die es zu beobachten gilt, die aber auch die Währungen nicht unattraktiv machen, neben dem, dass natürlich auch diese Zentralbanken in diesen BRICS-Plus-Staaten massivst Gold kaufen, was übrigens für uns auch weiterhin ein Argument ist, Gold übergewichtet zu bleiben und im Portfolio-Kontext zu halten. Wenn man jetzt aber schaut, wer ist da auf einem weiterhin stabilen Wachstumspfad und wird auch die möglichen richtigen geldpolitischen und fiskalischen Programme haben, dann ist das schon sehr stark in Asien der Fall. Weswegen wir auch, wenn wir über Schwellenländer sprechen, eine positive Gewichtung jetzt nicht von dem gesamten BRICS-Block empfehlen. Wir sagen einfach, Asien ist als Beimischung für uns eine Übergewichtung. Würden wir auch aktiv empfehlen. Ist natürlich sehr chinesisch-indisch dominiert, klar. Aber da sehen wir eine starke Attraktivität, weil wir glauben, dass dieser Teil der BRICS-Plus-Staaten weiterhin gut wachsen wird können, die richtigen Antworten hat auf, sag mal, gewisse Diskussionen im Handels- oder Zollstreitigkeitenbereich, aber eben auch in seiner Gesamtstruktur auch die Möglichkeiten dazu hast. Ich meine, Verschuldungsgrade über Griechenland, Italien müssen wir nicht sprechen, USA mittlerweile auch sehr stark nach oben. In China steigt die, aber die hat durchaus Luft. Auch Indien hat Luft. Also von daher haben wir da gewisse Bereiche, weswegen wir eben die asiatischen Blöcke an sich empfehlen und auch glauben, dass die eine Berechtigung haben, auch mit einer gewissen Portfoliodiversifikation im Portfolio-Kontext zu dienen. Und daher kommt auch die Gesamtgewichtungsempfehlung, warum wir den Asienblock empfehlen. Jetzt könnte man fragen, ja, warum nicht die anderen Staaten wie Lateinamerika etc.? Ja, das ist ganz einfach. Die sind uns offen gesagt noch zu nah an USA dran und auch zu behaftet. Ich meine, wir haben jetzt das kürzlich gesehen, Trump schickt irgendwie ein paar hundert, ich sag mal, Bürger von Kolumbien zurück. Auf einmal entstehen Streitigkeiten. Der kolumbianische Präsident schickt dann irgendwie ein Flugzeug. Relevant ist einfach, dass man gesehen hat, dass die Ernte in Kolumbien auf der Kaffeeseite schlecht war, dass jetzt durch die Zolldiskussionen mit einem Schlag noch eine andere Komponente mit Unsicherheit reingekommen ist. Auf einmal steigen die Kaffeepreise immens. Macht es schwieriger. Ja, also, und dadurch entstehen natürlich Probleme bei diesen Ländern. Von Mexiko haben wir ja schon gesprochen. Also deswegen ja, fällt für uns Lateinamerika da erstmal raus. Ja, und Osteuropa, glaube ich, muss mir nicht erklären, warum das im Moment kein Thema ist. Das Einzigste wäre vielleicht, wenn es, sag mal, das sogenannte Ukraine-Wiederaufbauprogramm gäbe, wo McKinsey ja zwischen 400 Milliarden und 1000 Milliarden Reinvestitionen schätzt. Ja gut, das wäre aber dann eher nicht für den globalen Süden ein Thema. Ich glaube, das wäre dann eher für Europa vor allem ein Thema, denn dann würden wahrscheinlich europäisch-amerikanische Banken profitieren, Zementhersteller, ich sag mal, der ganze Bereich im Industriebereich, also da wird es sicherlich massivst Profiteure geben, gerade innerhalb Europas.
Da sind wir beim europäischen Stargate mit einem deutlich traurigeren Hintergrund, aber zumindest wäre es ja gut, wenn es dazu käme, ja.
Ja.
Wenn wir mal die klassischen Aktien, die klassischen Assetklassen verlassen und überlegen, was aus Ihrer Sicht noch seriös beizumischen ist, außer dem Gold Call, den haben Sie im letzten Jahr gehabt, halten Sie ihn aufrecht?
Ja, also Gold ist für uns ganz klar ein Thema, was wir aufrechterhalten. Wie gesagt, die Schwellenländer Zentralbanken kaufen weiter zu. Das ist ja, es gehört ja zur Wahrheit dazu, dass die BRICS-Plus-Staaten nicht nur die De-Dollarisierung vorantreiben möchten, dementsprechend auch ihre Bilanzen sich ja verändern wollen. Und da gehört Gold ganz klar dazu. Das heißt, die kaufen massivst weiterhin Gold. Und es ist jetzt nicht so, dass es an jeder Ecke Gold gibt. Gold ist ein knappes Gut. Und dementsprechend glauben wir auch weiterhin, dass sich Gold gut entwickeln wird können. Und das war ja spannend zu sehen Anfang des Jahres. Normalerweise kriegt ja Gold eher Probleme, wenn der Dollar, ich sag mal, in die falsche Richtung geht, sprich, wenn er stark wird. Jetzt sieht man aber, dass das gar keine große Auswirkung hatte, weil man sieht, dass es ausreichend Käufer gibt, einen absoluten Käuferüberhang, und dementsprechend Gold ist für uns weiterhin ein Asset, was wir weiterhin stark beimischen, was uns weiterhin gut gefällt, was sicherlich auch weiterhin von der Inflationsthematik profitieren wird, was gegebenenfalls auch von der geopolitischen Unsicherheit, je nachdem, ob sie jetzt, ich glaube, es beruhigt sich ein bisschen, aber sollte da nochmal was aufkeimen, wird es davon auch profitieren. Also von daher halten wir weiterhin an dieser Positionierung fest. Ja.
Und ansonsten gehe ich fest davon aus, dass Sie den Trump und den Melania Coin in Ihre Portfolios einbauen. Scherz beiseite. Aber ich glaube, man muss ja darüber reden, inwieweit Bitcoin oder Kryptowährungen an sich überhaupt Einzug in ein analytisches Universum halten können. Und da gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Wie weit sind Sie denn da? Also sehen Sie eine Chance, dass man Kryptowährungen analysieren kann? Man kann Fiat-Währungen auch schlecht analysieren. Man kann im Prinzip auch nur große Nachfrage- und Angebotsströme ausmachen anhand von volkswirtschaftlichen Rahmendaten und liegt mit Punktprognosen meistens falsch. Aber Wie sieht das in Ihrem Haus aus? Schauen Sie sich das an? Wägen Sie das aktuell ab oder sagen Sie, nee, da brauchen wir noch ein paar Jahre zu, das ist noch überhaupt nicht seriös umsetzbar?
Wir haben uns den gesamten Bereich Krypto, ehrlich gesagt, schon seit einigen Jahren angeschaut. Wir hatten da auch dazu mal vor 3 Jahren auch eine größere Konferenz mit unseren Kollegen von der Bayerischen Landesbank, wo wir das Thema auch mal komplett durchexerziert haben. Und an sogenannten, ja, ich sag mal, wir hatten das damals, ich glaube, Expertentage oder sowas in der Art genannt, wo wir praktisch das ganze Thema mal sauber aufbereitet haben. Damals gab es ja eh schon die Möglichkeiten, dann Stück für Stück auch im Spezialfondsbereich zu investieren. Wir haben uns aber offen gesagt dann auch dagegen entschieden, Kryptowährungen irgendwo im Spezialfondsbereich oder im Fondsbereich aufzunehmen. Der Grund ist eigentlich ziemlich einfach. Es fiel uns einfach schwer, irgendwo eine faire Wertermittlung herbeizuleiten. Weil am Ende, wir reden über Nullen und Einsen, die über einen Verknappungs-, ich sag mal, Algorithmus hoffentlich gegebenenfalls mehr wert werden. Und ich sag mal, ein System, was irgendwie aus alternatives Zahlungs- oder Investitionssystem herhalten muss, was sich natürlich massivst jetzt entwickelt hat, aber im Grunde in seiner Gesamtvolatilität schlimmer ist als die Tulpenkrise. Das heißt, da tut man sich natürlich schwer mit solchen Standardabweichungsvolatilitäten und mit sowas überhaupt im Portfolio-Kontext zu arbeiten. Weswegen wir uns damals auch entschieden haben, ja, wir haben es analysiert. Wenn ein Kunde das möchte, können wir ihm genau erklären, bis zu welchem Punkt es Sinn macht. Aber im Gesamtportfolio-Kontext haben wir festgestellt, macht es für uns eigentlich keinen Sinn, sowas aufzunehmen. Wir haben uns offen gesagt damals eher für Stablecoins ausgesprochen, weil da eben auch gewissermaßen reelle Werte dahinter stehen. Das ist auch eher ein Thema, wo wir sagen, ist weiterhin ein Thema, was durchaus der ein oder andere Kunde, aber muss man fair sagen, sehr, sehr vereinzelt mal nachfragt. Ist ja im Grunde genommen, Stablecoins ist ja dann immer ein reales Asset über Dollar, über Anleihen oder über andere Dinge, die dahinter stehen.
Da aber gibt's die sind ja auch kein richtiges Spekulationsobjekt,
das ist, oder? Das ist aber genau der Punkt.
Ein reines Vehikel, irgendwann eine Transaktion
so von ist Krypto es. Genau,
in
genau,
andere Währungen.
Genau. Genau, das ist genau der Punkt. Es steht etwas dahinter, um praktisch irgendwo eine Transaktion von A nach B einzuleiten. Das andere ist halt, ja, wie Sie richtig gesagt haben, Bitcoin, Ether und Co., das sind dann eher Spekulationsobjekte, mit denen ich mir auch persönlich sehr schwer tue, im Portfolio-Kontext zu sagen, ja, das ist jetzt ein seriöses, ich sag mal, eine seriöse Asset-Klasse, die ich in einem Asset-Allocation-Kontext sauber berücksichtigen kann. Wohl wissend, dass, ja, eben, wie gesagt, die Volatilität dieses Assets der letzten Jahre gigantisch hoch ist. Also da tue ich mich ehrlich gesagt immer noch schwer. Aber wie gesagt, es gibt den einen oder anderen, der sowas nachfragt. Wir haben uns mit dem Thema ausführlich beschäftigt. Wir haben auch Zahlen, Daten, Fakten dazu gesammelt und auch ja gewisse Möglichkeiten, wenn der Kunde das möchte, zur Verfügung zu stellen. Aber ansonsten im Gesamtkontext halten wir uns da zurück. Sind wir draußen. Ja.
Wir werden sicherlich nicht zum letzten Mal darüber gesprochen haben, aber soweit schon mal vielen Dank für diesen Hinweis. Das beobachten wir weiter. Herr Gebach, vielen, vielen Dank für eine spannende Rundreise, für viele Einschätzungen und für klare Meinungen. Ich wünsche Ihnen gutes Händchen, dass Sie mit diesen Einschätzungen den gleichen Erfolg erzielen wie in 2024. Und dann sollten wir uns im Laufe des Jahres vielleicht nochmal darüber austauschen, wo es Abänderungsbedarf gibt in der taktischen Umsetzung. Und wenn es so ist, wie Sie sagen, dass das Jahr deutlich taktischer gehandhabt werden muss, und dass es nicht reicht, am Jahresanfang eine Strategie festzulegen und die dann durchzusteuern, dann gibt's ja viel zu tun dieses Jahr. Und dann bleiben wir wachsam. Vielen herzlichen Dank.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung, Hermes. Und gern beim nächsten Mal wieder. Würde mich freuen. Vielen Dank.
Dankeschön.